Hallo miteinander. Eine dunkle Geschichte. So heißt der Kriminalroman von Honoré de Balzac aus dem Jahr 1841, um den es heute geht. Vor dem Hintergrund tatsächlicher Ereignisse und Personen in der Zeit der Französischen Revolution und Napoleons wird eine fiktive Geschichte über politische und persönliche Kämpfe und diverse Straftaten erzählt, in der natürlich auch die Liebe nicht fehlen kann. Sie bietet ein großes Gesellschaftspanorama und juristisch geht es vor allem um die in der Französischen Revolution neu eingeführten Prinzipien für das Strafverfahren. Der Roman spielt hauptsächlich zwischen 1803 und 1806 in Troyes in der südlichen Champagne. Und es gibt Rückblicke auf 1793 und 1800 und der Schluss ereignet sich dann im Jahr 1833. 1793 begann die Zeit des Terreur, der Schreckensherrschaft der Jakobiner, als, wie wir schon in der letzten Folge gehört haben, 35.000 bis 50.000 Menschen hingerichtet worden sind, überwiegend Gegner der Revolution, aber auch Gefolgsleute, die als hinderlich empfunden wurden. Im Jahr 1800 war Napoleon als einer von drei Konsuln an der Macht, nachdem er einen Staatsstreich begangen hatte, den berühmten Staatsstreich vom 18. Brumaire. 1802 ließ sich Napoleon dann durch Plebiszit zum ersten Konsul auf Lebenszeit ernennen und 1804 die Krönung zum Kaiser. Und das war der Beginn des bis 1815 dauernden Empire, das ist Französisch für Kaiserreich. Allerdings hatte Napoleon auch Gegner, und zwar von zwei Seiten. Der entmachtete, teils hingerichtete, teils in die Emigration getriebene Adel war bestrebt, Napoleon zu beseitigen und wieder an die Macht zu kommen. Zu diesem Zweck stellten die sogenannten Royalisten, also Königstreue, Streitkräfte zusammen, die zusammen mit den auswärtigen Gegnern kämpften. Und das waren in wechselnden Koalitionen Briten, Österreicher, Russen und Preußen. Auf der anderen Seite hatte Napoleon Gegner in den Republikanern, die die Ideale der Französischen Revolution durch eine Alleinherrschaft durch Napoleon bedroht sahen. In den 26 Jahren zwischen 1789 und 1815 wechselte die Staatsmacht mehrfach zwischen diesen drei politischen Hauptrichtungen, Royalisten, Revolutionäre, Bonapartisten, also Anhänger Napoleons. Die Regierungen waren aber durchaus nicht immer homogen und geschlossen. So dienten führende Staatsmänner wie der Polizeiminister Fouché, der Außenminister Talleyrand, die beide in unserem Roman vorkommen, unterschiedlichen Regimen von Verschwörungen und Intrigen, beibehaltenen und gewechselten Loyalitäten, von Attentatsversuchen sowie polizeilicher und strafrechtlicher Verfolgung handelt unsere dunkle Geschichte, die übrigens auch die überwiegend fiktiven Figuren mischt mit tatsächlich historischen. So zur Geschichte. Im Jahr 1792 stürmt eine aufgebrachte Menge den Palast der Adelsfamilie Simeuse in Troyes. Sie nimmt den Marquis und seine Frau gefangen, werden der Kollaboration mit den Feinden Frankreichs beschuldigt und hingerichtet. Ihre beiden 18-jährigen Zwillingssöhne befinden sich im Nachbarhaus der Adelsfamilie Saint-Signe und verteidigen zusammen mit deren Dienerschaft und der 12-jährigen Tochter Laurence das Haus gegen den Mob wobei sie auch mehrere aus der Menge erschießen. Das herbeigerufene Mitglied des Nationalkonvents, Malin, kann die Situation entschärfen, wird dabei aber von den Adligen gedemütigt. Die Zwillinge Simeuse und die gleichaltrigen Adelsbrüder, also eine dritte Adelsfamilie namens Auxerre, fliehen ins Ausland und verdingen sich bei der preußischen Armee. In einer Juninacht des Jahres 1800 schmieden in einem Pariser Salon der damalige Polizeiminister Fouché, der Außenminister Talleyrand, der Kriegsminister Carnot und der Abbé Sieyès, der berühmte, der Verfasser, also des berühmten Traktats »Was ist der dritte Stand?« Sie also schmieden Umsturzpläne für den Fall einer Niederlage Bonapartes in der bevorstehenden entscheidenden Schlacht in Marengo. Der ebenfalls anwesende, inzwischen zum Staatsrat aufgestiegene Malin wird beauftragt, die Proklamation über den Sturz Napoleons zu verfassen, zu drucken und vervielfältigen zu lassen und alle Drucksachen bei sich zu Hause bereitzuhalten. Jetzt gewann aber, wider Erwarten, Napoleon die Schlacht von Marengo gegen die Österreicher. Malin gelingt es, die ihn kompromittierenden Drucksachen in seinem Schloss Gondreville zu verstecken. Dieses Landgut, das früher dem Marquis Simeuse gehörte, hatte Malin nach dessen Hinrichtung auf betrügerische Weise erworben. Dabei hatte er sich den Verwalter von Gondreville namens Michu zum erbitterten Feind gemacht. Michu war nämlich der Familie Simeuse zutiefst verpflichtet und hatte sich zur Wahrung ihrer Interessen während der Schreckensherrschaft sogar zum Vorsitzenden eines Jakobinerclubs wählen lassen. Also zur Erreichung der Ziele war man da mit seinen politischen Fahnen nicht wählerisch. Im November 1803 tauchen in den Schlössern von Gondreville und dem benachbarten Saint-Signe etwa gleichzeitig Malin und zwei von Fouché geschickte Polizeispitzel auf. Der junge, ehrgeizige Corentin und der ältere, erfahrene Perrault. Hintergrund ist die heimliche Rückkehr der Simeuse-Zwillinge und der Auxerre-Brüder aus dem preußischen Exil nach Frankreich, wo sie an einer Verschwörung gegen Napoleon teilnehmen wollen, und diese Verschwörung ist historisch verbürgt. Laurence, die den beiden Simeuse-Zwillingen innig verbunden ist und, wie es heißt, nur noch für den Triumph der königlichen Sache lebt, ist an der Einschleusung der Emigranten beteiligt und hat die Verschwörer auf ihrem Weg nach Paris auf dem Schloss Saint-Signe ihrer Familie untergebracht. Fouché, der Polizeiminister, hat davon Wind bekommen und seine beiden Leute geschickt, um dies zu überprüfen und gegebenenfalls mit Hilfe der örtlichen Gendarmerie die Verschwörer festzunehmen. Malin ist gekommen, weil er ein doppeltes Spiel treibt und noch nicht weiß, ob er die Verschwörer unterstützen soll. Die hatten ihm nämlich das Justizministerium angeboten. Oder ob er sozusagen der napoleonischen Regierung treu bleiben soll. Er fürchtet nämlich, dass die Simeuse ihr früheres Eigentum am Landgut Gondreville, das er ja betrügerisch erworben hatte, wiedererlangen können. Die von den Polizeibeamten vorgenommene Hausdurchsuchung bleibt erfolglos, weil die vier Verschwörer schon wieder abgereist sind und sich gegen Laurence de Saint-Signe nicht genügend Beweise finden gegen die Polizei arbeitet vor allem Michu, der alles tut, um den Verschwörern zu helfen. Er weicht den Fallen aus, die ihm Corentin, also einer der Polizeibeamte, stellt. Er narrt die Gendarmerie und bringt die Verschwörer, deren Plan inzwischen aufgeflogen ist, in einem sicheren Versteck im Wald unter. Einige Monate später erreichen die Verwandten der vier jungen Leute, dass ihr Antrag von der Liste der Emigranten gestrichen zu werden und die bürgerlichen Rechte zurückzuerhalten von der Regierung bewilligt wird. Sie können das Versteck im Wald verlassen, bleiben allerdings noch 2 Jahre unter Polizeiaufsicht. Inzwischen hat aber Corentin, der eine Polizeibeamte, das Versteck herausgefunden. Als nun die jungen Leute, Simeuse, unter Anleitung von ihrem Verbündeten Michu, dabei sind, das im Wald vergrabene Vermögen des Simeuse zur Sicherheit an einen anderen Ort zu bringen, wird zur selben Zeit Malin, der inzwischen zum Grafen von Gondreville erhoben worden ist, durch, wie es heißt, 5 maskierte und behandschuhte Männer, die in Wuchs, Benehmen und Haltung den Herren von Auxerre, Simeuse und Michu glichen, aus dem Schloss Gondreville entführt. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten und anderer belastender Umstände werden die 4 Adligen und Michu verhaftet. Wer in Wirklichkeit die Entführer sind, wird im Text nicht gesagt, aber durch die Kapitelüberschrift immerhin angedeutet: Corentins Rache. Nach einem 6-wöchigen Ermittlungsverfahren folgt im April 1806 die mündliche Verhandlung vor dem Geschworenengericht von Troyes. Das Kapitel lautet: Ein politischer Prozess unter dem Kaiserreich. Man muss wissen, der Roman erscheint 1841, also zur Zeit, als die Bourbonen wieder an der Herrschaft sind. Da die Angeklagten, den Freiheitsberaubung vorgeworfen wird, von 2 fähigen Anwälten verteidigt werden, sieht es zunächst gut für sie aus. Das Blatt wendet sich, als unerwartet Malin wieder auftaucht und berichtet, dass er in dem von Michu eingerichteten Versteck untergebracht gewesen und von Michus Frau versorgt worden ist. Dazu ist diese durch einen gefälschten Brief veranlasst worden. Lauter Rätsel. Am Ende des Prozesses werden Michu zum Tode und die Adligen zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. Die Berufung scheitert und auch eine Audienz, die Napoleon der Laurence von Saint-Signe am Vorabend der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 gewährt, kann lediglich die Freilassung der beiden Brüderpaare bewirken, aber nicht mehr die Hinrichtung Michus abwenden. Erst im letzten 1833 spielenden Kapitel werden die verbliebenen Rätsel gelöst. Laurence, die inzwischen mit dem jüngeren der Auxerre-Brüder verheiratet und Mutter von 2 Kindern ist und dabei einen, wie es heißt, heiteren Lebensabend genießt, erfährt bei einem Gespräch auf einer Abendgesellschaft nicht nur die hier schon geschilderten Ereignisse aus dem Jahr 1800, sondern auch, dass Corentin der Anführer der 5 maskierten Männer war, deren eigentlicher Auftrag war, und jetzt schließt sich der Kreis, die dort versteckten, Malin belastenden Drucksachenstapel zu vernichten. Malin dient ja inzwischen Napoleon und damals war er an der Verschwörung gegen Napoleon beteiligt. Die Literaturwissenschaft rühmt den Roman Eine dunkle Geschichte als einen frühen Kriminalroman mit Elementen der Detektivgeschichte, des Thrillers und des Roman Noir. Dazu passt, dass die Polizeiarbeit der Tätersuche durch scharfsinnige Ermittler detailliert geschildert wird. Und Balzac schreibt, wie schwierig die Polizeiarbeit war. Wie geschickt die Polizei auch sei, sie hat zahllose Nachteile. Sie muss nicht nur alles erfahren, was der Verschwörer schon weiß, sondern sie muss auch tausend Dinge annehmen, bevor sie zu einer einzigen Wahrheit gelangt. Der Verschwörer denkt unablässig an seine Sicherheit, während die Polizei nur zu bestimmten Stunden wach ist. Ohne Verrat wäre nichts leichter, als sich zu verschwören. Ein einziger Verschwörer hat mehr Geist als die Polizei mit ihren gewaltigen Wirkungsmitteln. Nun ja, das ist heute anders. Darüber hinaus ist eine dunkle Geschichte angesichts der zentralen Rolle, die die Strafverfolgung gegen die beiden Brüderpaare und Michu spielt, ein Justizroman. Und hierauf will ich mich noch konzentrieren. Die Darstellung des Strafverfahrens mit den beiden Stadien des Ermittlungsverfahrens und der mündlichen Verhandlung erfolgt in dem Roman korrekt. Balzac hat Jura studiert und bei einem Anwalt und einem Notar intensive Studien und Erfahrungen getrieben. Dieses Strafverfahren ist nicht nur strafrechtsgeschichtlich, sondern auch verfassungsgeschichtlich von Interesse. Denn die Französische Revolution und die napoleonischen Gesetzbücher haben einen großen Einfluss auf die deutsche Rechtsentwicklung im 19. Jahrhundert gehabt. Das betrifft vor allem die staatlichen Verwaltungs- und Finanzstrukturen sowie die Gerichtsverfassung und den Strafprozess. Hier waren es besonders die Prozessgrundsätze der Öffentlichkeit und Mündlichkeit sowie die Laiengerichtsbarkeit der Geschworenengerichte, die eine Vorbildwirkung nicht nur in Deutschland ausgeübt haben. In ganz Europa gingen von Frankreich in dieser Zeit Reformanstöße für die Strafjustiz aus. Reste spezifisch französischer Einrichtungen im deutschen Justizwesen finden sich bis heute in linksrheinischen Gebieten, etwa im Notariat. Schon im Jahr 1789 erließ die Nationalversammlung ein Dekret über die Reform einiger Punkte der Rechtsprechung in Strafsachen. Das im Dienst des allgemeinen Freiheitsversprechens die Verfahrensöffentlichkeit einführte und die Rechte des Angeklagten im Strafprozess stärkte. Weitere Schritte in dieser Richtung und zusätzlich die Mündlichkeit des Verfahrens sowie die Geschworenengerichte brachten Gesetze im Jahr 1791. Die Arbeiten an einer vollständigen Neufassung des Straf- und Prozessrechts, die auf diesen neuen Prinzipien aufbaute, dauerten länger und führten 1795 zu dem Gesetz über Verbrechen und Strafen. Das war ganz dem Gedanken der Aufklärung verpflichtet, was man schon an dem Titel merkt, denn so hieß das berühmte Buch von Beccaria aus dem Jahr 1764. Allerdings enthielt dieses Gesetz auch schon gewisse Abschwächungen gegenüber dem Überschwang der ersten Revolutionsjahre, weshalb man für diese Zeit von einem gemischten Prozess hat, gesprochen hat, bei dem Heimlichkeit und Schriftlichkeit die erste Phase, nämlich das Ermittlungsverfahren, prägen, während die Öffentlichkeit für das Strafverfahren für die zweite Phase, nämlich der mündlichen Verhandlung vor dem Geschworenengericht, kennzeichnend ist. Es ist dieses Gesetz, auf dessen Grundlage das Strafverfahren in unserem Roman durchgeführt wird. Eine weitere Neuerung in diesem Gesetz sei noch erwähnt. die klare Unterscheidung zwischen Verwaltungspolizei und Justizpolizei. Und darauf geht in gewisser Weise noch unsere heutige Unterscheidung von Ordnungs- und Kriminalpolizei und auch zwischen Polizeirecht und Strafverfahrensrecht zurück. Man sieht das besonders daran, dass es bei der zweiten Absperrung des Schlosses St. Signe vor der Verhaftung im Gegensatz zur ersten, als es um die Hausdurchsuchung ging, nunmehr die Justiz ist, die das Verfahren durchführte und nicht mehr, wie bei der Hausdurchsuchung, die Polizei. Balzac war ein überaus genauer Beobachter der Gesellschaft seiner Zeit. Einerseits war er Legitimist, das heißt für Familie, Königtum und Katholizismus. Andererseits kritisierte er Individualismus und Kapitalismus, die Macht des Geldes und der Märkte, weswegen er zum Beispiel von Marx und Engels sehr geschätzt wurde. Entsprechend gegenläufig oder gar widersprüchlich wirken einige seiner Kommentare zu dem politischen Prozess unter dem Kaiserreich. Richtig ist zunächst, dass er die wichtige Funktion und Rolle der Justiz in der modernen Gesellschaft hervorhebt. Sie sei, schreibt er, nächst der Religion und dem Königtum das größte Triebwerk der Gesellschaft. Das ist ja heute noch mehr der Fall. Obwohl Balzac kein großer Freund der Französischen Revolution war, hegt er doch Sympathien für einige ihrer Anlagen und Anliegen, wie folgende Passage offenbart. Seit die menschliche Gesellschaft die Justiz erfunden hat, hat sie noch kein Mittel gefunden, um der Angeklagten Unschuld die gleiche Macht zu geben, die dem Richter gegen das Verbrechen zu Gebote steht. Die Justiz ist nicht zweiseitig. Die Verteidigung hat weder Spione noch Polizei. Sie verfügt zugunsten ihrer Klienten nicht über die Macht der Gesellschaft. Auch das kann man für heute nicht so unterschreiben. Die Unschuld hat nur Vernunftgründe für sich. Und diese Vernunftgründe, die den Richtern Eindruck machen können, sind oft ohnmächtig gegen die voreingenommenen Gemüter der Geschworenen. Diese Kritik am Fehlen von Verteidigungsmöglichkeiten wird im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren geäußert, das vor dem Friedensrichter und dem Untersuchungsrichter überwiegend geheim und schriftlich geführt wird. Der Untersuchungsrichter hatte den Titel eines Direktors der Anklagejury, denn nach dem Gesetz von 1795 musste eine eigene Gruppe der sogenannten Anklagegeschworenen über die Erhebung der Anklage entscheiden. Dadurch wurde die zunächst vorläufige Haft der Betroffenen in die Untersuchungshaft umgewandelt. Vor Gericht wurde dann eine neue Gruppe von Urteilsgeschworenen bestimmt. Dabei hatte die Verteidigung ein Ablehnungsrecht und das kennen wir ja noch heute aus dem US-amerikanischen Prozessrecht und den Justizthrillern. An dem Direktor der Anklagejury kritisierte Balzac die ungeheure Macht, weil er bezüglich der Erhebung der Anklage, wie es heißt, gewissermaßen Kriminalpolizist, Staatsanwalt, Untersuchungsrichter und Gerichtshof in einer Person war. Darüber hinaus waren die Geschworenen Balzac ein besonderer Dorn im Auge. An mehreren Stellen im Roman äußert er seine beißende Kritik an ihn. Richter bieten den Angeklagten vielleicht auch mehr Bürgschaften als die Geschworenen. Ein Richter vertraut nur auf die Gesetze der Vernunft, während die Geschworenen sich von Gefühlswallungen hinreißen lassen. Die Geschworenen unterliegen in besonders großem Maß der öffentlichen Meinung. Wie sollte man sich der Entfesselung der öffentlichen Meinung widersetzen, fragt Balzac rhetorisch und zeigt, wie unsachlich sich die öffentliche Meinung im vorliegenden Fall bildete. Es wird nämlich daran erinnert, dass die Angeklagten dabei waren, als 1792 in die Menschenmenge geschossen wurde und Menschen umgebracht haben. Zitat: Man fürchtete, die Emigranten möchten dreist werden und sämtliche Gewaltakte gegen die Käufer ihrer Güter begehen, um deren Rückgabe durch Proteste gegen eine angeblich ungerechte Beraubung erwirken. So wurden diese, wie es bei Balzac heißt, edlen Menschen als Räuber, Diebe und Mörder hingestellt. Und Michus Mitschuld wurde ihnen besonders verhängnisvoll. Denn dieser Mann, der mit seinem Schwiegervater der Vorsitzende eines Revolutionstribunals gewesen war, alle Köpfe abgeschlagen hatte, die während der Schreckenszeit im Departement gefallen waren, wurde zum Gegenstand der lächerlichsten Märchen. Daraus entstehen, und ich zitiere nochmals Balzac, Wut der Menge, Bosheit des Bürgertums, Feindseligkeit der Verwaltung, schreckliche Rachebegierden und Kundgebung des Hasses. All das übertrage sich auf die Geschworenen und in der Tat in diesem Fall fällen sie ja auch ein falsches Urteil. Ganz konsistent ist diese Kritik auch hier nicht, denn gegenüber dem überwiegend heimlichen Ermittlungsverfahren hat er ja die Öffentlichkeit gefordert, die er dann aber als maßlose Übertreibung als unerhörte Strafe brandmarkt. Er unterschlägt auch die positive Wirkung der Öffentlichkeit, dass sie nämlich als kritische Instanz fungiert, die imstande ist, richterliche Irrtümer, nicht nur geschworenen Irrtümer und Missbräuche aufzudecken. Auch damals schon wurde die öffentliche Meinung durch die Presse ja teils gebildet, teils wiedergespiegelt. Und die Pressefreiheit ist nun einmal und bleibt ein Grundpfeiler der Demokratie und des westlichen Verfassungsstaats. Eine weitere Widersprüchlichkeit zeigt sich bezüglich der Richter. Zunächst werden sie als Garanten der Vernunft gelobt. Dann heißt es aber zu Beginn der Verhandlung, unter einer konstitutionellen Regierung wie zur Zeit, als der Roman erschien, wo niemand sich für eine blinde und stumme, undankbare und kalte Staatseinrichtung interessiert, kann man sich nicht vorstellen, welchen Eifer ein Wort des Kaisers in seinem politischen und Verwaltungsapparat erweckte. Sein mächtiger Wille schien sich den Dingen wie den Menschen mitzuteilen. So glaubten die Richter des Departements Aube, wo das stattfand, dass Beweise von Eifer in der Entführungsgeschichte des Grafen von Gondreville eine ausgezeichnete Empfehlung für sie sein würden. Realistischerweise kann im Empire Napoleons eben noch nicht von einer Unabhängigkeit der Richter ausgegangen werden. Und auch sonst bietet der Roman manche Beispiele für Korruption. Während sich die Grundsätze der Mündlichkeit und Öffentlichkeit im Strafverfahren dauerhaft durchgesetzt haben und auch im geltenden deutschen Recht verankert sind, sind die geschworenen Gerichte nach französischem und englischem Vorbild im Lauf des 20. Jahrhunderts in Deutschland schrittweise abgeschafft worden. Es gibt zwar noch das Schwurgericht, das besteht aber nicht aus einer größeren Zahl von Geschworenen, die nach dem Vorbild allein über die Schuld des Angeklagten entscheiden würden, sondern es ist eine mit drei Hauptamtlichen und zwei Schöffen besetzte Strafkammer, die für besonders schwere Straftaten zuständig ist. Zu dieser deutschen Entwicklung haben auch die Bedenken eine Rolle gespielt, die Balzac in dem Roman Eine dunkle Geschichte hellsichtig geäußert hat. Um einen Mord geht es auch in Gabriel García Márquez Roman Chronik eines angekündigten Todes von 1981, den ich in der nächsten Folge präsentiere. Er wirft das Problem der Kollektivschuld auf, das nach 1945 in Deutschland eine große Rolle gespielt hat.